Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Die alten Ministerpräsidenten könnten wohl auch die neuen sein. Winfried Kretschmann ließ sich in Baden-Württemberg für das beste grüne Wahlergebnis der Geschichte feiern. Malu Dreyer überraschte ihre SPD mit einem deutlichen Sieg in Rheinland-Pfalz. Und in Sachsen-Anhalt hat die CDU mit Rainer Haseloff trotz der Verluste Chancen, an der Macht zu bleiben. Willkommen zu den Tagesthemen. Der eigentliche Gewinner dieses Abends in allen drei Bundesländern ist aber eindeutig die Alternative für Deutschland. 24% in Sachsen-Anhalt. Noch nie ist es einer Partei gelungen, aus dem Stand mit solch einem hohen Ergebnis in einen Landtag einzuziehen. Schauen wir mit Jörg Schönborn genauer auf die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt. Dort war heute Abend lange offen, ob FDP und Grüne es in den Landtag schaffen und damit welche Möglichkeiten zur Regierungsbildung Rainer Haseloff hat. Ein Bündnis mit der AfD hat er ja ausgeschlossen. Welche Optionen bleiben ihm noch?
Ja, im Grunde bleibt's eine. Wir haben zwar noch kein vorläufiges amtliches Endergebnis, aber ich will trotzdem den Hochrechnungsstand zeigen. Ich verspreche auch, da wird sich fast nichts mehr verändern. Ich baue es in einem Zug auf. Aus der 24 ist sogar eine 24,4 geworden. Bei der SPD ist es auf 10,6 runtergegangen, bei der CDU unter 30. Aber das sind ja hier die beiden spannenden Fragen. Grüne drin, 5,2, FDP draußen, 4,8. Und das bedeutet dann, wenn ich einfach mal unterstelle, dass die CDU nicht mit der Linken koalieren wird und dass niemand mit der AfD zusammenarbeiten will, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, nämlich dass die CDU und die SPD, die bisher schon zusammen waren, versuchen, die Grünen zu gewinnen, mit dabei zu sein. Die einzig für mich im Moment denkbare Möglichkeit, eine Mehrheit zu bilden.
Die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt ist um mehr als 10 Punkte gestiegen. Haben die ehemaligen Nichtwähler der AfD diesen Erfolg beschert?
Sie haben ihm die Krone aufgesetzt. Also wir hätten auch aufgemerkt, wenn es diesen Effekt nicht gäbe. Aber man kann schon zeigen, wie stark der ist. Das ist der Blick auf die Wählerwanderung aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus dem Nichtwählerlager. Und da sieht man, das sind diejenigen, die doch wieder wählen gegangen sind. 104.000 bei der AfD hier oben. Wenn man die anderen zusammenrechnet, CDU, andere, viel NPD dabei, FDP, kommt man nur auf gut 80.000. Das heißt, der Hauptteil dieses Nichtwählerstroms ist zumindest in Sachsen-Anhalt zur AfD gegangen. Und anders ausgedrückt, wenn man das Ganze mal umrechnet, wären aus den 24 wahrscheinlich nur 15 geworden, wenn es diesen Effekt nicht gegeben hätte. Mhm.
Danke, Jörg Schönborn. Ja, siegesgewiss war die AfD in Sachsen-Anhalt schon vor diesem unglaublichen Wahlergebnis. Die neuen Stellen für die Fraktion hatte sie schon vor Tagen ausgeschrieben. Aber wie soll man nun umgehen mit dieser neuen starken Kraft? Die etablierten Parteien könnten ein bekanntes Wort der Kanzlerin, nämlich alternativlos, nehmen und diese Partei einfach rechts liegen lassen. Doch die Hoffnung, dass die AfD schnell wieder verschwindet, ist angesichts dieses Ergebnisses von heute wohl wenig wahrscheinlich. Nadja Storz.
Dave ist mittendrin, mitten auf der Wahlparty der AfD in Magdeburg. Er ist kein Parteimitglied, aber er möchte mit der Partei feiern.
Das war irgendwie gerade alles völlig neu für mich. Ich bin doch schon ganz schön aufgeregt, weil es doch irgendwie mal was ganz anderes, wenn man so mittendrin steht auf einmal.
Dave, 23 Jahre alt. Vor 5 Jahren hat er gar nicht gewählt. Jetzt hat er der AfD seine Stimme gegeben, wie viele andere bisherige Nichtwähler in Sachsen-Anhalt auch.
Also sag mal, ich war auf die ganzen Demonstrationen in Magdeburg AfD immer gewesen und jetzt hat man wie so ein Ergebnis für die ganze Arbeit, die man auch selbst reingesteckt hat.
Zufrieden über das höchste Ergebnis, das ein Politikneuling je bei einer Landtagswahl erreicht hat.
Im Moment ist es richtig, haben wir den Anspruch einer starken Opposition. Und Sie müssen eines sehen, wir müssen eines feststellen. Wir sind heute am heutigen Tage Zeuge geworden des Entstehens einer neuen, echten, wahren Volkspartei.
Ein Schock für den Spitzenkandidaten der Linken, Wulf Gallert. Dass die AfD in den Landtag einziehen würde, war absehbar. Nicht aber, dass sie zweitstärkste Kraft werden würde.
Das ist eine Niederlage auch gerade für meine Partei, die gekämpft hat, die wirklich gekämpft hat in den letzten Wochen, die versucht hat, die Argumente an die Leute zu bringen.
Lange Gesichter auch bei der SPD. Die Partei hat in Sachsen-Anhalt so schlecht abgeschnitten wie noch nie.
Es gibt nichts zu beschönigen. Und wir dürfen auch traurig sein. Und wir dürfen auch ganz laut Scheiße sagen. Weil das ist es einfach auch, das Ergebnis.
Freude dagegen bei den Grünen. Sie werden wohl, wenn auch knapp, im Landtag bleiben können. Für die FDP ist das im Moment eher unwahrscheinlich. Und die CDU? Ministerpräsident Haseloff wird wohl weiter regieren können. Die Frage ist nur, mit wem? Für das bisherige Bündnis mit der SPD reicht es nicht.
Und in Magdeburg auf der CDU-Party begrüße ich jetzt den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Guten Abend, Herr Haseloff.
Guten Abend.
Herr Haseloff, Sie haben mit der alten Adenauer-Parole keine Experimente geworben. Um Experimente kommen Sie aber bei diesem Wahlergebnis nicht herum.
Wichtig ist, dass wir die stärkste Partei geworden sind und die gleichen Wählerzahlen an uns binden konnten wie vor 5 Jahren, obwohl es da noch kein Flüchtlingsthema und keine AfD gegeben hat, sodass also auch nur eine Regierung mit uns gebildet werden kann in der demokratischen Mitte. Und genau darum werde ich mich bemühen. Die Fortsetzung der bisherigen Konstellation ist nicht möglich, aber mit einem dritten Partner, denke ich, kriegen wir eine stabile Regierung hin.
Mit den Grünen zusammen. SPD-Spitzenkandidatin Katrin Budde hat die CDU ja mal als Lebensabschnittsgefährtin bezeichnet. Sind Sie jetzt bereit, die Beziehung zu öffnen und zu dritt mit den Grünen weiterzumachen?
Es ist so, dass demokratische Parteien in der Mitte immer koalitionsfähig sein müssen. Und wenn der Wähler uns ein Stammbuch schreibt, dass wir uns zusammentun sollen, dann werden wir das auch tun, auch um gerade das starke Abschneiden der AfD politisch einzufangen und dafür zu sorgen, dass die Wählerinnen und Wähler in den nächsten Monaten und Jahren zu uns zurückkehren, in die demokratische Mitte, weil die Angebote, die die AfD macht, schlicht und einfach keinen Bestand haben innerhalb dessen, was wir uns politisch für das Land Sachsen-Anhalt vorstellen.
Aber wie selbstkritisch sehen Sie das starke Abschneiden der AfD? Es sind deutlich mehr Menschen wählen gegangen als bei der letzten Landtagswahl, aber mobilisiert hat die früheren Nichtwähler zumeist die AfD. Was haben Sie falsch gemacht?
Ich habe zumindest dafür gesorgt, dass wir circa das gleiche Ergebnis erreicht haben wie vor 5 Jahren. Das heißt, an uns hat es nicht gelegen. Auf der anderen Seite ist diese Frage berechtigt. Die können Sie auch innerhalb der Medienlandschaft stellen, innerhalb der gesamten politischen Struktur der Bundesrepublik Deutschland. Letzte Woche in Hessen, dann diese Woche in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt zeigen, dass wir ein gesamtdeutsches, ja ein europäisches Problem haben. Wir haben einen Rechtsruck in der jetzigen Situation der politischen Landschaft der Europäischen Union und wir müssen auf allen Ebenen reagieren, damit nicht die Populisten uns die Wählerinnen und Wähler abspenstig machen.
Sie haben sich in der Flüchtlingspolitik, Herr Haseloff, gegen Angela Merkel und hinter Horst Seehofer gestellt. Hat Sie genau dieser Versuch, damit potenzielle AfD-Wähler zu gewinnen, am Ende Stimmen gekostet?
Ganz im Gegenteil. Erstens stimmt es nicht. Ich habe nicht für Horst Seehofer und gegen Angela Merkel, sondern ich habe den sachsen-anhaltischen Kurs vertreten, der da heißt, wir helfen. Und auf der anderen Seite wissen wir, wo unsere Integrationsobergrenzen sind. Und der eigentliche Sprung, der stattgefunden hat in der Wählerschaft bei den Umfragen in Richtung AfD, das war das katastrophale Ereignis, was am Silvesterabend in Köln stattgefunden hat. Da haben wir gemerkt, dass in Ostdeutschland die Menschen klar gesagt haben, so etwas wollen wir nicht. Wir geben ein politisches Signal und jetzt müssen wir gemeinsam reagieren, dass so etwas nicht wieder vorkommt in Deutschland.
Herr Haseloff, Sie haben ähnlich wie Horst Seehofer auch von Obergrenzen gesprochen und die auch gefordert, ganz anders als die Kanzlerin. Kreiden Sie der Kanzlerin und ihrer Flüchtlingspolitik auch ein bisschen dieses Wahlergebnis an?
Ganz im Gegenteil. Ich habe immer mit der Kanzlerin gemeinsam Wahlkampf gemacht, aber auch mit Horst Seehofer. Und das Ziel war, klarzumachen, wir helfen, aber wir haben eine Integrationsobergrenze. Das heißt, wir haben nur eine bestimmte Zahl von Arbeitsplätzen, von Kindertagesstättenplätzen und Schulplätzen. Und das realistisch zugrunde gelegt hat auch dazu geführt, dass wir unsere Wählerschaft an uns binden konnten und dieser Realismus auch bei den Kommunen so angekommen ist, dass man wusste, der Ministerpräsident und die CDU weiß, was im Lande los ist.
Nun ist die AfD da, im Landtag angekommen und dabei auch noch unglaublich stark. Wie geht man jetzt damit um? Die einfach rechts liegen lassen kann ja auch keine Lösung sein.
Wir haben Erfahrung mit Rechtspopulisten im Landtag. Wir hatten das schon mal in den Jahren 1998 bis 2002. Da gibt es geschäftsordnungsmäßige Möglichkeiten und auch ein Zusammenstehen der Parteien der demokratischen Mitte, sodass ich guter Hoffnung bin, dass wir diese Herausforderungen bewältigen, so wie das in Hessen der Fall ist, so wie das in Rheinland-Pfalz der Fall ist, wie das in Baden-Württemberg der Fall ist und wie demnächst möglicherweise auch in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, wenn wir nicht generell in Deutschland eine Lösung für dieses Thema finden. Und das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen als etablierte Parteien. Dann ist das ein Dauerbrenner, der uns herausfordert, einschließlich auch der Medien, die ja nicht unschuldig sind an der Gesamtsituation, wenn ich gerade an die Ereignisse um den Jahreswechsel denke.
Vielen Dank, Rainer Haseloff, für das Gespräch.
Bitte schön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Schauen wir nun nach Baden-Württemberg, wo der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Wahl klar gewonnen hat. Ein strahlender Sieger ist er dennoch nicht, da auch er die Mehrheit zum Regieren erst noch suchen muss. Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio. Welche Möglichkeiten bleiben Kretschmann?
Ja, wir haben das vorläufige amtliche Endergebnis ja vorhin in der Sendung schon gezeigt. Deswegen nur ein kurzer Blick drauf. Da sieht man eben die Ergebnisrekorde im Negativen bei CDU und SPD, im Positiven bei den Grünen und auch bei der AfD. Und dann fängt eben das Puzzlespielen an. Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die Grünen als stärkste Partei werden die Regierung führen. Und dann kann man rechnen, es geht mit der Ampel, mit Rot und Gelb. Es ginge auch, wenn die CDU bereit wäre, mit ihr als Juniorpartnerin. Und die andere Alternative ist, auch das geht rechnerisch, auch das ist politisch vorstellbar, dass die CDU eine Regierung führt, wenn SPD und FDP bereit wären. Das wäre knapp, 72 Sitze braucht man, 73 wären das. Wir haben aber auch eine Antwort auf die Frage, was die Wählerinnen und Wähler lieber hätten. Rund 20.000 Beteiligte an unserer Wahltagsbefragung in Baden-Württemberg haben dazu heute Stellung genommen und haben gesagt, zu 35%, wir fänden es besser, wenn die CDU diese Regierung führt, zu 49%, die Grünen mögen das tun. Dahinter steckt wieder dieses Votum für Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten.
Da würde sich auch meine nächste Frage anschließen. Wie sehr hat die Person, die Persönlichkeit Kretschmann diese Wahl geprägt?
So sehr, wie wir das selten bei Landtagswahlen in Deutschland haben. Das ist ungewöhnlich, weil bei den Grünen Personen ja traditionell eine untergeordnete Rolle spielen. Aber bei der Messung, die wir Kandidatenfaktor nennen, also der Frage, wie stark war der Spitzenkandidat ausschlaggebend, kommt Winfried Kretschmann auf einen für die Grünen Rekordwert. 48% haben gesagt, wegen Kretschmann habe ich Grün gewählt. Und ich habe ein paar Herren aus unserer Ahnenreihe aufgeführt. Ole van Beust, Henning Scherf und Gregor Gysi im Land Berlin, das sind die drei einzigen, die jemals eine bessere persönliche Zugkraft für ihre Partei gehabt haben. Insofern muss man schon sagen, persönliche Zugkraft herausragend.
Mhm. Danke, Jörg Schönborn. Ja, dass Baden-Württemberg durchaus viel Grün zu bieten hat, das war lange bekannt. Aber dass es so viel Grün ist, das hätte bis vor kurzem niemand für möglich gehalten. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik gewinnen die Grünen mit Winfried Kretschmann bei einer Landtagswahl die meisten Stimmen. In einem Land, in dem bislang galt, wenn gewählt wird, siegen am Ende immer die Schwarzen. Über Frust und Freude in Stuttgart, Jenny Rieger.
Arme hoch für Winfried Kretschmann, Jubel bei den Grünen angesichts dieses historischen Wahlergebnisses.
Die Baden-Württemberger haben heute nochmal Geschichte geschrieben und die Grünen zur stärksten Kraft im Lande gemacht.
Mit über 30% haben die Grünen sich deutlich von der CDU abgesetzt. Und doch bleibt die Frage, wer wird neuer Ministerpräsident im Ländle? Wenn es nach Herausforderer Guido Wolf ginge, er selbst, trotz historischen Stimmenverlustes der CDU.
Ich ganz persönlich als Spitzenkandidat, meine Partei hat mich in diese Rolle gestellt. Sie hat mich offensichtlich nicht auf den Spaziergang geschickt, sondern auf einen steinigen Weg. Und ich bin selbstverständlich bereit, diesen steinigen Weg auch weiterzugehen, um unseren Beitrag zu leisten, Baden-Württemberg den Politikwechsel zu ermöglichen.
Politikwechsel, das sicher, denn für Grün-Rot alleine reicht es nicht. Zu groß sind die Verluste des Juniorpartners SPD, doch gleich ein schwarzer Ministerpräsident? Nicht mit Ihnen, zumindest noch nicht. Noch funktioniert er, der grün-rote Schulterschluss.
Jetzt ist die Grüne Partei, ist Winfried Kretschmann am Zug. Die Grünen haben einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.
Und dieser Auftrag wird nicht einfach umzusetzen sein, denn mit der AfD, die immerhin drittstärkste Kraft wurde, möchte keiner koalieren, bleibt die FDP. Eigentlich Wunschpartner der Christdemokraten, vielleicht aber auch letzte Rettung für die Grünen als dritte Kraft in einer möglichen Ampelkoalition. Wie es also weitergeht in Baden-Württemberg, festlegen mochte er sich heute Abend noch nicht. Man werde sehen, so Winfried Kretschmann, man werde sprechen, sondieren. Nun aber wolle er erst einmal
feiern. Erst mal Interviews machen, dann feiern.
Spätestens morgen geht es dann an die Arbeit für Winfried Kretschmann, den alten und vielleicht ja doch auch den neuen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs.
Fehlt noch die dritte Landtagswahl. Wir gucken nach Rheinland-Pfalz, wo die Ministerpräsidentin Malu Dreyer in den vergangenen Wochen eine erfolgreiche Aufholjagd gestartet hat. Nun aber, wie ihre Kollegen in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, ohne die bisherige Mehrheit dasteht. Jörg Schönborn, wie ist der letzte Stand?
Wir haben ein vorläufiges Endergebnis, auch aus Rheinland-Pfalz. Und weil die Säulen so schön sind, das Ganze im Schnellaufbau, worauf man gucken sollte, stärkste Partei SPD, für die CDU das historisch schlechteste Ergebnis im Land, die AfD mit dem geringsten, aber dennoch stolzen Ergebnis von 12,6, FDP drin, Grüne drin. Aber das bedeutet nicht, dass es hier mehr, sondern es gibt weniger Optionen als in Baden-Württemberg. Diejenige, die allgemein als politisch wahrscheinlich eingeschätzt würde, nämlich die Ampel aus Rot, Grün und Gelb, hat eine ziemlich knappe Mehrheit, 52 Sitze, 51 reichen, bei drei Parteien ziemlich dünn. Da ginge dann als Alternative noch die Große Koalition, die wirklich noch vom Wort her auch in Rheinland-Pfalz die Große ist, weil nur dort Rot und Schwarz die beiden größten Parteien sind.
Die CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner, die hat ja versucht, sich bei der Flüchtlingspolitik mit dem Plan A2 ein Stück weit von Angela Merkel abzugrenzen. Hat das ihrer Partei eigentlich geschadet?
Ja, man kann, glaube ich, am Ende dieses Wahlabends sagen, das war uneindeutig. Und mit Blick auf die Kandidatinnen und Kandidaten insgesamt gilt, wer laviert, verliert. Für Julia Klöckner hatten die Rheinland-Pfälzer ungefähr zur Hälfte, 50%, den Eindruck, das war unfair, wie sie sich gegenüber Angela Merkel verhalten hat. Und ein ähnliches Urteil, auch etwa die Hälfte der Befragten sagt, da ging es ihr doch weniger um die Sache, da ging es ihr um die Macht. Heißt mit anderen Worten, sie hat taktiert. Also dieser Plan A2 ist zumindest, was das Wahlergebnis angeht, nicht aufgegangen.
Mhm. Danke, Jörg Schönborn. Ja, vor einem Jahr, da fühlte sich Julia Klöckner noch als kommende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. 10% hatte die CDU da in den Umfragen der SPD voraus. Konnte da noch was schiefgehen? Es ging schief. Vielleicht auch gerade, weil die CDU-Wähler allergisch reagieren, wenn in den eigenen Reihen gestritten wird. Und Merkel selbst sorgte am Ende auch nicht gerade für Rückenwind. Juri Sonnenholzner über Gewinner und Verlierer in Rheinland-Pfalz.
So sieht es aus, wenn eine Politikerin gerade von ihrem Wahlsieg erfahren hat. Einem Wahlsieg, der ihr kurz zuvor noch nicht sicher war.
Ja, ich bin glücklich. Es war ein toller Wahlerfolg für die SPD. Für mich ist es wunderbar, es ist ein toller Tag.
So sieht es aus, wenn eine Politikerin gerade von ihrer Niederlage erfahren hat. Nach 5 Jahren Arbeit als Oppositionsführerin.
Wie groß ist denn die Enttäuschung an
so einem Abend? Wir gehen erst mal zu unseren, es gehört zur Fairness dazu, erst mal zu den Leuten.
Na klar.
Ihr Weg zu den Leuten, zu ihren CDU-Kollegen, kein leichter. Denn die sehen sich vor einem Wahlergebnis weit unter den letzten Umfragewerten. Es war die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, die Klöckner unter Druck setzte. Ihr Konter, der sogenannte Plan A2, statt Obergrenze ein flexibles Tageskontingent für Flüchtlinge, verunsicherte wohl die CDU-Wählerschaft. Erste Analysen der Gescheiterten.
Das hat etwas damit zu tun, dass natürlich eine ganz, 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 ganz schwierige weltpolitische Aufgabe die Rheinland-Pfalz sich in Themen überlagert hat.
Und die Frau Dreyer konnte eben sich da besser inszenieren als Landesmutter und als größere Merkel-Freundin. Und das hat natürlich bei den Wählern offenbar verfangen.
Die Wahlsiegerin Malu Dreyer hat nun den Auftrag zur Regierungsbildung. Ihr Ziel sei eine Koalition mit FDP und Grünen. Jenen Grünen, die in der vergangenen Wahlperiode mitregierten, heute aber beinahe aus dem Landtag geflogen wären. Und mit der FDP, die nach 5 Jahren außerparlamentarischer Opposition lieber mit der CDU regieren wollte. Ob Ampel oder Große Koalition, beide Bündnisse werden eine neue Fraktion erleben. Die AfD wird als drittstärkste Fraktion auch einziehen in den Landtag zu Mainz.
Die CDU ist in Not, die SPD sogar in akuter Abstiegsgefahr. Den klassischen Volksparteien geht das Wahlvolk immer mehr verloren. In den Berliner Parteizentralen geraten die Redenschreiber in die Bredouille, den Schwund als Sieg zu verkaufen. Bislang galt, wenn nichts mehr geht, dann geht immer noch eine große Koalition. Doch das gilt nun nicht mehr überall. Aus Berlin, Matthias Deiß.
Die CDU-Zentrale kurz vor 16:30 Einfahrt einer Parteichefin, die jetzt schon weiß, was das Parteivolk erst um 18 Uhr erfährt. Die CDU verliert in allen drei Ländern am stärksten in der ehemaligen Hochburg Baden-Württemberg.
27,5%, schlechtestes historisches Ergebnis. Die
Grünen. Viele CDUler haben das befürchtet und viele stellen sich kurz nach 18 Uhr genau jene Frage, die ein Journalist nur wenig später dem Generalsekretär stellt.
Herr Tauber, muss es nach dem starken Abschneiden der AfD und den Verlusten für die CDU Korrekturen an dem Flüchtlingskurs von Frau Merkel geben?
Das sehe ich nicht.
Eine enge Vertraute Merkels, die bis jetzt mit der Kanzlerin zusammensaß, versucht, den Blick auf das schlechte CDU-Ergebnis zu weiten.
Das ist Protest und Verunsicherung mit Blick auf die Regierungspolitik, und zwar beider Regierungsparteien, CDU und SPD.
Deutlich wird, das starke Abschneiden der AfD könnte die Große Koalition am Ende sogar zusammenschweißen. Sigmar Gabriels Analyse jedenfalls scheint klar, an Neuwahlen im Bund könne bei dieser politischen Stimmung im Land weder die SPD noch die Union ein Interesse haben.
Wir wollen die Arbeit fortsetzen bis zur regulären nächsten Bundestagswahl. Und die Koalition aus CDU, CSU und SPD, dort können sich die Konservativen auf uns und unsere konstruktive Mitarbeit verlassen.
Auch die Grünen wollen den Flüchtlingskurs der Kanzlerin weiter stützen. In Baden-Württemberg lautet ihre Analyse, gewann Winfried Kretschmann auch deshalb gegen CDU-Kandidat Guido Wolf, weil er sich klar hinter Merkel stellte.
Ich glaube, dass Merkel in dem Sinne in ihrer Ansage, wir schaffen das und das Grundgesetz kennt keine Obergrenzen für Asyl, dass sie damit bestätigt wurde, weil diejenigen, die das in Frage gestellt wurden, abgewatscht sind.
Rückhalt für die CDU-Chefin heute also vor allem vom politischen Gegner. Angela Merkel habe die Parteizentrale bereits vor 19.30 Uhr verlassen, heißt es.
Und die Ergebnisse der Landtagswahlen kommentiert jetzt Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Dieser Sonntag bedeutet eine Zäsur für Deutschland. Die Flüchtlingskrise und die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel, sie haben die Parteienlandschaft umgepflügt. Union und SPD mussten teilweise ordentlich federn lassen. Und mit der AfD hat heute Abend der völkisch-nationale und rassistische Populismus die parlamentarische Bühne erobert, bis auf Weiteres. Aber den Beweis für ihre Demokratiefähigkeit kann die AfD ja jetzt in den Landtagen antreten. Es gibt aber auch Erfreuliches an diesem Abend. Die Wähler wollen mehrheitlich Kontinuität. Kretschmann, Dreyer, Haseloff, die Ministerpräsidenten, sie sollen weiter regieren, mit wem auch immer. Vielleicht müssen Bündnisse gedacht werden, die bisher nicht vorstellbar waren. Abgewatscht wurden die CDU-Hoffnungsträger in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Wolf und Klöckner. Beiden ist die zeitweilige Abkehr von Merkels Flüchtlingspolitik zum Verhängnis geworden. Das Volk liebt bekanntlich den Verrat, nicht aber den Verräter. Julia Klöckner braucht jetzt einen persönlichen Plan B statt A2. Und Baden-Württemberg ist kein Wolf-Erwartungsland, wie der CDU-Spitzenmann im Wahlkampf gerne behauptet hat. Nein, der Wolf im Südwesten wurde heute vom Wähler zur Strecke gebracht, erledigt. Zu glauben, er könne trotzdem Ministerpräsident im Ländle werden, eine Regierung der Verlierer aus CDU, SPD und FDP bilden und so den beliebten Ministerpräsidenten Kretschmann in die Opposition schicken, das ist dreist. Das zeugt mehr von Größenwahn als von Durchblick. Sei's drum. Wenn die demokratischen Parteien sich besinnen und zusammenraufen, dann hält dieses Land auch die AfD aus. Locker.
Reinhard Becker kommentiert. Und wir schauen in die Türkei. Erst 3 Wochen ist es her, dass ein schwerer Anschlag die türkische Hauptstadt erschütterte. Und heute nun explodierte schon wieder eine Autobombe in Ankara auf einem belebten Platz in der Innenstadt. Mindestens 34 Menschen wurden getötet und sehr viele verletzt. Aus einer Stadt, die nicht zur Ruhe kommt, berichtet Rüdiger Baumann.
Heute Abend, 6:45, eine gewaltige Explosion erschüttert die türkische Hauptstadt. Ein Anschlag, schon wieder. Nahe des zentralen Platzes Kızılay flog ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in die Luft, direkt neben einer Bushaltestelle. Dort hatten viele Menschen gewartet. 2 Busse fingen sofort Feuer. Aus Sorge vor einem zweiten Anschlag ließ die Polizei den Platz in Ankara weiträumig absperren. Die Regierung verhängt eine Nachrichtensperre. Bilder von der Explosion und dem Tatort dürfen im türkischen Fernsehen nicht gezeigt werden. Mindestens ein Selbstmordattentäter soll sich in die Luft gesprengt haben. Die Ermittlungen laufen noch. Welcher Gruppierung der oder die Attentäter angehören, wollen die Sicherheitskräfte vermutlich morgen bekannt geben. Unser Kampf gegen den Terror wird entschlossen weitergeführt werden. Unsere Entschlossenheit wird dadurch nicht unterbrochen. Terror ist eine Fußfessel für die Türkei. Wir werden uns davon befreien. Auch der türkische Gesundheitsminister ist geschockt vom Ausmaß des Anschlags. Es sind 125 Menschen verletzt worden, 19 davon schwer. Ein Großteil der Verletzten könnte schon heute Abend nach Hause geschickt werden. Die Menschen werden in 14 Krankenhäusern behandelt. Der heutige Anschlag ist bereits der dritte in diesem Jahr. Erst im Januar wurden in Istanbul 11 Deutsche und ein Attentäter getötet. Mitte Februar starben 29 Menschen bei einem Anschlag in Ankara.
Gewalt auch in der Elfenbeinküste. Dort sind bei Anschlägen auf 3 Hotels mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Nachricht mit Judith Rakers.
Unter den Opfern sollen auch 4 westliche Bürger sein, teilte die Polizei mit. Mindestens einer von ihnen sei Franzose, hieß es von der französischen Regierung. Die Attacke erfolgte in Grand Bassam, südöstlich der Wirtschaftsmetropole Abidjan. Die dortigen Hotels, Strände und Bars sind auch bei Ausländern beliebt. Eine Splittergruppe der Terrororganisation Al-Qaida in Afrika bekannte sich nach Medienberichten zu den Anschlägen. Nach Regierungsangaben wurden 6 der Angreifer getötet. Knapp ein Jahr nach dem Germanwings-Absturz in den französischen Alpen hat die Untersuchungsbehörde BEA heute bei Paris ihren Abschlussbericht offiziell vorgelegt. Danach hat der psychisch kranke Co-Pilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht. Die Behörde fordert jetzt Überprüfungen bei Auffälligkeiten von Cockpitbesatzungen und Ausnahmen bei der ärztlichen Schweigepflicht. Bei dem Unglück waren alle 150 Insassen ums Leben gekommen. Einen Tag vor der Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen für Syrien hat US-Außenminister Kerry die Konfliktparteien aufgerufen, die Waffenruhe einzuhalten. Russland und der Iran sollten ihren Einfluss nutzen, um ein Wiederaufflammen der Gewalt zu verhindern. Die Regierung in Damaskus rief er auf, konstruktiv an einer politischen Lösung mitzuarbeiten. Sie hatte es zuvor abgelehnt, auch über die Zukunft von Staatschef Assad zu verhandeln. In zahlreichen Städten Brasiliens haben mehrere hunderttausend Menschen für eine Amtsenthebung von Präsidentin Rousseff demonstriert, unter anderem in den Metropolen Rio, São Paulo und in der Hauptstadt Brasilia. Hintergrund ist eine der größten Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahre und eine Korruptionsaffäre. Beim halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras soll jahrelang bei Auftragsvergaben Geld an die regierende Arbeiterpartei geflossen sein. In Düsseldorf haben Hunderttausende bei strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen den verschobenen Rosenmontagszug nachgeholt. Mehr als 10.000 kostümierte Jecken und Musikkapellen zogen in dem 5 Kilometer langen Zug mit, aber auch mehr als 100 Motivwagen. Den eigentlichen Umzug vor 5 Wochen hatten die Behörden wegen eines Sturms abgesagt.
Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Und so wie Spitzenreiter Bayern München gestern überlegen siegte, so zeigte sich Verfolger Borussia Dortmund heute ähnlich überlegen. Katja Wunderlich.
Und Dortmund bleibt in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Auch gegen Mainz 05 hat das Team von Thomas Tuchel heute 2:0 gewonnen. Doch der Sieg wurde zur Nebensache, denn 2 Fans haben während der Partie einen Herzinfarkt erlitten. Einer der beiden starb noch im Stadion. Der andere wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Als sich die dramatische Nachricht weiter verbreitete, wurde es im Stadion innerhalb weniger Minuten still. Und auch nach dem Spiel waren alle tief bewegt.
Gedämpfte Stimmung statt Jubel bei den Spielern nach dem Abpfiff. Die Fans sangen aus Respekt die Fußballhymne You Never Walk Alone. Für alle Beteiligten rückte das Ergebnis erstmal in den Hintergrund.
Man sieht, dass es hier im Stadion eine Familie ist. es betrifft einfach dann alle. Und man hat auch gesehen, dass es dann, ja, dass jeder dann hier im Stadion geblieben ist, das Lied gesungen, sogar die Mainzer, muss man auch sehr, sehr großen Respekt sagen, dass sie da geblieben sind und nochmal das ja, mitgesungen haben. Und ja, es geht einfach mit dem tiefsten Beileid halt an die Familie, an die Angehörige, was da halt passiert ist.
Die Partie begann mit ziemlich viel fußballerischer Magerkost. Außer einem Schuss von Schmelzer, den Karius entschärfte und Cordobas Versuch, den Castro noch rechtzeitig ablocken konnte, wurden die hohen Ambitionen beider Trainer nicht erfüllt. Nach einer halben Stunde war es dann Castro, der die erste richtige Lücke in der Mainzer Defensive entdeckte. Sein Zuspieler auf Reus perfekt, das 1:0 für den BVB durch Saisontor Nummer 10 von Marco Reus, bedeutete auch die Pausenführung für die Borussia.
Wir waren gut eingestellt. Wir haben vielleicht heute nicht so den berauschenden Fußball gespielt, aber wir hatten trotzdem alles im Griff.
Nach dem Wechsel genügte das Team von Thomas Tuchel dann deutlich mehr den Ansprüchen einer Spitzenmannschaft. Allein Top-Torjäger Aubameyang hatte in der zweiten Hälfte 3 Großchancen. Doch Mainz überragender Torhüter Karius verhinderte Saisontreffer Nummer 23 des Gabunas. Nach einer Stunde dann beeindruckende Stille auf den Rängen. Die Fans reagierten auf die traurige Nachricht, rollten ihre Fahnen ein und hörten auf, ihr Team mit Gesängen zu unterstützen.
Es war offensichtlich spürbar, dass etwas passiert ist. Die Mannschaft wusste es, glaube ich, bis zum Schluss gar nicht. Es war sehr komisch, sehr beklemmend und eine Situation, ja, die nicht sehr schön ist.
Die Entscheidung dann eine gute Viertelstunde vor dem Abpfiff. Mkhitaryan und Aubameyang die Vorbereiter, Kagawa der Vollstrecker zum 2:0 Endstand. Insgesamt eine ziemlich klare Angelegenheit für Dortmund.
Heute hat uns jetzt mal einer von den Top-Acts die Grenzen aufgezeigt, die Grenzen der momentanen Entwicklung von dem Team. Aber wir brauchen solche Niederlagen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und dass es nicht immer so weitergeht wie in den letzten 5-6 Wochen, war auch klar.
Für Mainz 05 der BVB heute eindeutig eine Nummer zu groß.
Nach 4 sieglosen Spielen in der Liga stand Bayer Leverkusen heute unter Druck. Denn das Saisonziel heißt ja nach wie vor Europa-League-Qualifikation. Und da war das 1:0 gegen den Hamburger SV ein schönes Geschenk für Geburtstagskind Roger Schmidt. Der Trainer dirigierte heute zum ersten Mal wieder in der Bundesliga vom Spielfeldrand aus sein Team. Er war für 3 Spiele gesperrt worden, nachdem er sich geweigert hatte, den Anweisungen eines Schiedsrichters zu folgen. Doch aus diesem Fehler hat Roger Schmidt anscheinend nicht gelernt.
Am Ende beschwert er sich doch. Im ersten Spiel nach seiner Sperre und zwar nicht zu knapp. Zitat, das ist eine Katastrophe, was ihr hier pfeift. Das könnte Konsequenzen haben für Leverkusens Trainer Roger Schmidt. Auslöser ist die gelb-rote Karte gegen seinen Spieler Tin Jedwai, ebenfalls wegen einer Disziplinlosigkeit. Roger Schmidt wirkt überrascht. Aber seine Art, Einfluss nehmen zu wollen, färbt ab. Auf sein Team. Jedwai soll danach in den Katakomben übrigens eine Plexiglasscheibe eingetreten haben.
Klar, so ganz emotionslos geht das nicht. Ich muss mich dann auch aufregen. Es war so, ich sag mal, wenn so viel auf dem Platz passiert, dass es so eng ist und beide Mannschaften da mit allem, was sie haben, drum um jeden einzelnen Zweikampf kämpfen und so viel passiert vor den Toren.
Sein Team hat vor dem Tor vor allem erstmal Glück. Gegen einen starken HSV gehen die Leverkusener durch ein Eigentor von Hamburg-Schweden Ekdal in Führung. Aber das ist noch lange nicht das Ende seiner Rückkehr auf die Bank. Ein hektisches Spiel mit vielen Torszenen, wie hier durch Leverkusens Chicharito, lässt Ruhe am Arbeitsplatz für Schmidt kaum zu. Auch weil die Gäste aus Hamburg sich vor allem in der zweiten Halbzeit eigentlich ein Tor verdient haben. Alleine ihr Stürmer Rudnevs hätte 1 bis 2 Treffer machen müssen. Leverkusens Torwart Bernd Leno reagiert mehrfach glänzend.
In der zweiten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht und haben leider unsere Chancen nicht genutzt. Der Bernd hat da überragend gehalten und ja, unglücklich verloren.
Als sich das Spiel dann gegen Ende zwischen Slapstick und Hektik abnutzt und klar wird, dass Leverkusen das 1:0 über die Zeit bringt, bewahrt der heute insgesamt betont ausgeglichen wirkende Trainer Schmidt 95 Minuten lang die Ruhe.
Es ist alles im Rahmen geblieben und deshalb freue ich mich einfach, dass ich wieder da bin und weiß natürlich, dass ich auf Bewährung bin.
Und genau deshalb muss ein Bundesliga-Trainer als Vorbild seine Emotionen 96 Minuten, also inklusive der vollen Nachspielzeit, im Griff haben. Ein Trainer, der aufpassen muss, nicht seinen Ruf zu verlieren.
Die Tabelle. München weiter an der Spitze vor Dortmund und Berlin. Mainz jetzt Sechster, Leverkusen Siebter. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt. Hamburg jetzt Zwölfter, Frankfurt auf dem Relegationsplatz, punktgleich mit Hoffenheim. Hannover bleibt Tabellenletzter. Die deutschen Biathleten fahren nach der WM in Oslo mit insgesamt 7 Medaillen nach Hause. Stolz können sie vor allem auf Laura Dahlmeier sein. Sie hat zum Abschluss der WM heute auch noch Silber im Massenstart gewonnen.
Laura Dahlmeier hat Probleme, ihre Medaillen zu sortieren. Gold, Silber und dreimal Bronze, da kann man schon mal die Ordnung verlieren und die Fassung über das Geleistete. Die 22-Jährige holt 5 von 7 deutschen Medaillen in Oslo.
Es ist ein Traum, in jedem Rennen eine Medaille. Wie würde meine Oma sagen, wenn es läuft, dann läuft es. Phänomenal. Also das, wenn mir davor jemand gesagt hat, das hätte ich nicht für Möglichkeiten.
Im Massenstartrennen heute muss Laura Dahlmeier bis zur Ziellinie um ihre Medaille kämpfen. Gegen die Finnin Kaisa Mäkäräinen zeigt die Garmisch-Partenkirchnerin Spurtqualitäten. Nach Gold in der Verfolgung, Bronze in Sprint, Einzel und Staffel kommt jetzt noch eine Silbermedaille dazu. Hinter der Französin Marie Dorin Aber, die dreimal Gold und insgesamt 6 Medaillen gewinnt. Bei den Herren bleibt das deutsche Team ohne Einzelmedaille. An Pfeiffer wird heute beim abschließenden Massenstart Fünfter. Den Kampf um Gold gewinnt der Norweger Johannes Tinius Bø im Schlusssprint gegen Martin Fourcade, den Seriensieger dieser Weltmeisterschaften. Dritter wird der norwegische Altmeister Ole Einar Bjørndalen.
Und nun noch zum Wetterfinale mit Claudia Kleinert. Was bringt uns die neue Woche?
Der Start in die neue Woche, Karin, der wird zumindest relativ freundlich, zumindest über der Mitte Deutschlands. Denn im Süden hängen morgen Vormittag noch ein paar dickere Restwolken. Aber auch da kommen wir dann im Laufe des Tages auf 6 bis 10 Stunden, direkt am Alpenrand 2 bis 6 Stunden. Im Norden kommen im Laufe des Nachmittags wieder dichte Wolken auf, deswegen dort unter 2 Stunden. Aber richtig schön mit 6 bis zum Teil über 10 Stunden, eigentlich von Nordrhein-Westfalen bis in den Norden Bayerns und Baden-Württembergs. Morgen Vormittag dann eben nach Süden und Südwesten hin rechts. Sonnig. Im Norden kommen schon die ersten dichten Wolken an. Die breiten sich am Nachmittag aus. Dann werden sich im Süden die Restwolken aufgelöst haben. Hier ist es richtig schön sonnig. Die Temperaturen steigen meist auf Werte zwischen 6 und 9 Grad, 11 bis 12 Grad sogar den Rhein entlang. Und am Dienstag erstmal wieder Regen aus Osten. Im Süden oberhalb von 400 Metern sogar Schnee. Zwischendrin gibt es kurze sonnige Abschnitte. Am Mittwoch mal Sonne, mal dichtere Wolken. Und weiterhin verhaltene Temperaturen. Die steigen gerade mal so auf 6 bis maximal 11 Grad.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Max Mohr und Titelthesen Temperamente. Ein Thema ist die neue ARD-Doku, der NSU-Komplex von Stefan Aust. Um 1.55 Uhr meldet sich die Tagesschau noch einmal mit allen Neuigkeiten zu den Landtagswahlen. Und morgen in den Tagesthemen ist an dieser Stelle Pina Atalay für Sie da. Ihnen eine schöne Woche. Musik